Schaut, ich möchte euch ein bisschen von David sagen. David war ein König in Israel, der bekannteste wohl König. Bis heute ist er bekannt. Vor 3000 Jahren hat er gelebt. Er hat viele Psalmen geschrieben. Und die Psalmen drücken sein Herz aus. Das sind keine formellen Lieder, sondern die Psalmen, die drücken eine ehrliche Beziehung zu Gott aus. In einem Psalm beklagt er sich. In einem Psalm versteht er Gott nicht. In einem Psalm singt er Gott das höchste Lied. In einem Psalm ist er fast deprimiert und weint. Er hat eine total ehrliche Beziehung zu Gott. Seine Beziehung zu Gott ist nicht eine formelle. Seine Beziehung zu Gott ist nicht von irgendjemandem aufdiktiert oder in einem bestimmten Rahmen, sondern es ist eine ehrliche und ganz persönliche Beziehung zu Gott. David hatte eine lange Geschichte, bis er König wurde. Aber nach vielem Hin und Her, der König vor ihm, der Saul, der hat ihn verfolgt. David musste fliehen. Nach langem Hin und Her, Saul war gefallen im Krieg, wurde David König. Aber er wurde zunächst König über das Reich Juda. Das ist ein Teil von Israel. 7 Jahre war er König von Juda. Und dann, nach 7 Jahren, hat der Rest des Volkes Israels, die anderen Stämme, die haben gesagt, David, du bist doch eigentlich auch unser König. Wir möchten, dass du unser König bist, sogar als Saul noch unser König war. Du hast das Volk doch in den Krieg geführt und die Siege eingebracht. Bitte sei doch auch unser König. Und das ganze Volk Israel in großer Einheit hat ihn noch einmal zum König eingesetzt und hat ihn gesalbt. Als ein Zeichen, dass er von Gott bestätigter König war. Das war die Situation von David. In 2. Samuel Kapitel 5, ich möchte ein bisschen mit uns eine vielleicht ungewöhnliche Geschichte anschauen. 2. Samuel Kapitel 5, David war gerade zum König von ganz Israel eingesetzt. Vers 12, und David erkannte, dass der Herr ihn als König über Israel eingesetzt und dass er sein Königstum um seines Volks Israel willen erhöht hatte. Und Vers 3, sie salbten David zum König über Israel. Und gerade ist David gesalbt worden, gerade ist er eingesetzt worden, gerade fing eine neue, starke Zeit der Kraft Gottes an. Und ich lese Vers 17. Und als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen alle Philister herauf, um David zu suchen, nicht zum Guten. Und David hörte es und zog in die Bergfeste ein nach Zion. Und die Philister kamen und breiteten sich in der Ebene Rephaim aus. Zum Krieg. Zum Angriffskrieg. Die Philister. Da befragte David den Herrn. Soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David, zieh hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben, Gottes Verheißung. Da kam David nach Baal-Perazim und David schlug sie dort. Und er sagte, durchbrochen hat der Herr meine Feinde vor mir wie ein Wasserdurchbruch. Daher gab er jenem Ort den Namen Baal-Perazim und sie ließen dort ihre Götzen zurück und David und seine Männer nahmen sie mit. Ich weiß nicht, wozu die Götzen mitnahmen, vielleicht auch, um sie zu verbrennen. Und die Philister zogen noch einmal herauf, noch einmal und breiteten sich in der Ebene Rephaim aus, wieder. Und David befragte den Herrn. Der aber sprach, du sollst nicht hinaufziehen, wende dich und fall ihnen in den Rücken. Dass du von der Seite der Bakkerbäume an sie herankommst und sobald du das Geräusch eines Daherschreitens in den Wipfeln der Bakkerbäume hörst, dann beeile dich, denn dann ist der Herr vor dir ausgezogen, um das Heerlager der Philister zu schlagen. Da machte David es so, wie der Herr ihm geboten hatte. Und er schlug die Philister von Gibeon an, bis man nach Geser kommt. So eine etwas ungewöhnliche Geschichte, über die man vielleicht nicht so oft eine Predigt hört. Mich hat der David sehr beeindruckt. Er war gesalbt, er war eingesetzt vom Volk, er war von Gott bestätigt, er hatte Macht. Und dann gingen die Probleme los. Die Philister kamen. David kannte die Philister. Er kannte die in- und auswendig. In der Zeit, wo David vor Saul, dem vorherigen König, geflohen ist, war es einmal so dicke, dass er zu den Philistern geflohen ist. Die Philister waren die Feinde Israels. Und David dachte, ich verstecke mich unter den Feinden, da bin ich am allersichersten. Den Philistern hat er Dienste geleistet, weil er war ein sehr guter Heerführer. Er hat viele Siege gehabt im Krieg. Und so ist er mit den Philistern in den Krieg gezogen, in Eroberungskämpfe, und hat so dadurch bei den Philistern wohnen können. Wir können davon ausgehen, dass David David genau wusste, wie die Philister Krieg führten. Der wusste alle Tricks. Der wusste ihre ganzen Wege, wie man Krieg führt, wie das die Philister machen. Der wusste das ganz genau. Der kannte die Philister. Und jetzt kamen sie ihm entgegen. David hätte in dieser Situation sagen können, die Philister, die kenne ich. Das sind so und so viele. Die haben so und so eine Heereinteilung, die machen das so und so. Dann hätte er vielleicht seine Chancen ausgerechnet. Welche Chancen habe ich gegen die? Ja, gehen wir in den Krieg oder stellen wir uns, was machen wir? Und er war ein guter Heerführer, der Situationen einschätzen konnte. Und er hätte die Situation einschätzen können nach seiner Erfahrung. David hat das nicht gemacht. Er hat beschlossen, den Herrn zu fragen, nicht nach seinem Verstand zu gehen. David hätte sagen können, ich habe ein ganzes Volk, was hinter mir ist. Wir haben starke Heerführer. Das Volk hat mich gesegnet. Ich habe mich zum König eingesetzt. Ich kann die Philister mit ihnen besiegen, und hätte so seine Chancen, seine Macht eingeschätzt. David hätte sagen können, Gott hat mich gesalbt, deshalb ich werde die Philister besiegen. Das hat David alles nicht gemacht. David hat gesagt, in dieser Situation, ich kann mich auf gar nichts verlassen, ich muss mich auf den Herrn verlassen. Ich will ihn fragen, was er sagt. David hat den Herrn gefragt, und der Herr hat geantwortet. Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Wenn du ihn fragst, dann gibt er dir eine Antwort. Und er hat gesagt, ja, geh, und du wirst sie besiegen. Und das hat der David gemacht und hat es erlebt. Gott hat es verheißen, Gott erfüllt es. Das hat mir gefallen, wie der David sich verhalten hat. Nicht durch Heeresmacht werden wir stark, sondern durch den Geist Gottes. Nicht durch Heer oder Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. In den verschiedenen Situationen unseres Lebens ist es so wichtig, dass wir Gott fragen und dass wir uns nicht auf unsere Erfahrung verlassen, dass wir uns nicht auf unser Wissen verlassen, dass wir uns nicht auf unsere Salbung, der Herr ist schon mit mir, verlassen, dass wir uns nicht auf unsere Position verlassen, wenn ich das sage, dann wird das gemacht, sondern dass wir den Herrn fragen, was sagst denn du? Und dann will ich eine Entscheidung treffen. Der David hat das gemacht, das gefällt mir so gut. Er hat die Philister besiegt, und zwar ein Sieg, Halleluja. Und dann, die Philister kamen nochmal in derselben Ebene, Rephaim, kamen sie wieder und sind wieder zum Angriff bereit. Der David, der hat gedacht, ich muss nochmal den Herrn fragen. Was ist denn jetzt dran? Da war es so dran. Aber jetzt will ich wieder den Herrn fragen. Er hätte ja sagen können, ach, wir haben die schon einmal besiegt. Wir besiegen die auch wieder, alle mir nach und so. Ne? David hat den Herrn nochmal gefragt, was ist dran? Was sagst du, Herr? Und dann hat er eine interessante Antwort gekriegt. Gott ist ein redender Gott. Gott sagt nicht nur ja oder nein, sondern Gott kann viele, viele Dinge reden. Er redet zu uns durch die Bibel. Er redet zu uns durch den Heiligen Geist. Vergiss nicht, ihn zu fragen. Sei nicht geleitet durch Umstände, durch deinen Verstand. Sei nicht getrieben durch die Situationen, sondern frag Gott, wenn du Entscheidungen treffen musst. Und schau dir, David fragt Gott nochmal und Gott sagt, nein, nicht so wie früher, geh ihm nicht entgegen, sondern jetzt vom Hinterhalt. Mach einen Hinterhalt, da wo die Bakkerbäume sind, da wo die Bakkerbäume sind. Und das sollte im Hinterhalt sein. Und nicht nur, dass Gott sagt, die Strategie gibt, sei im Hinterhalt, sondern er sagt, dann im Hinterhalt musst du warten. Da musst du warten, bis ich dir das Signal zum Start gebe. Wenn ich sage los, dann geht's los. Und zwar Gott hat gesagt, wenn in den Bakkerbäumen, in den Wipfeln so etwas zu hören ist wie das Daherschreiten, wie Schritte von einem Schreitenden. Je nachdem, welche Übersetzung man liest, das sind wie Schritte von jemandem, der geht. Von jemandem, der daherschreitet. Wenn du das hörst in den Wipfeln der Bakkerbäume, dann geh zum Angriff. Dann ist der Sieg da. Man kann das erklären, wie man will mit den Bakkerbäumen. Manche würden vielleicht auslegen, ja, das ist das Echo von der schreitenden Armee der Philister. Das in den Bakkerbäumen, das Echo, das hört man ja sogar in Bad Salzhausen. Die Bäume, die geben ein gewisses Echo, wenn man da auf der Straße, auf der engen Straße ist. Ne? Vielleicht ist es das, was der David da hörte. Aber Gott sagt, wenn du diese Schritte hörst, dann leg los, denn ich schreite vor dir her. Gott gibt eine andere Auslegung, nicht eine natürliche, sondern eine übernatürliche. Ich gehe vor dir her, ich bin mit dir. Und David hat es gemacht. Die saßen da im Hinterhalt und als dann diese Schritte in den Wipfeln der Bäume zu hören war, wie ein prophetisches Wirken Gottes und des Heiligen Geistes, dann sind sie aufgestanden und sie haben die Philister geschlagen und haben Sieg gehabt. Ihr Lieben, wie wichtig ist das, dass wir Gott fragen, nicht nur in Bezug auf Ja oder Nein, sondern auch für den Weg. Herr, auf welche Weise soll das geschehen? Wie soll ich das machen? Und auch für den Zeitpunkt. Herr, wann ist das soweit? Jetzt oder später? Manchmal legt uns Gott Dinge aufs Herz, die nicht für jetzt sind, sondern für später. Aber manchmal sagt er, jetzt, los, mach das, was ich dir sage. Und wenn wir ihn fragen, dann haben wir eine sehr große Sicherheit. Sogar Jesus in Johannes Kapitel 7, Vers 6, der hat gewartet. Der konnte warten, bis die Zeit kam. Alle sind zum Fest nach Jerusalem gepilgert. Und die Verwandten von Jesus, seine Brüder, haben gesagt, und du geh doch auch. Du tust doch immer Zeichen und Wunder und predigst. Und du willst, dass die Leute dir zuhören, dann musst du auch zum Fest gehen. Das sind die ganzen Leute. Und Jesus hat gesagt, Johannes 7, Vers 6. Meine Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit aber ist stets bereit. Jesus hat eine totale Souveränität gehabt. Es ist noch nicht die Zeit. Ich kann warten. Ich habe Ruhe. Ich kann warten. Und das Fest in Jerusalem ging los. Und zur Mitte des Festes, sagt der 14. Vers, geht Jesus auch hinauf. Da kam der Startschuss von Gott, der gesagt hat, jetzt geh. Und die Kraft Gottes war auf ihm auf diesem Fest. Er sagt, wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, so wie die Schrift es sagt, von dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers in die Welt hineingehen. So sprach er von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Es war eine starke, mächtige Predigt, prophetisch, über den Heiligen Geist. Seine Zeit war gekommen, der Moment war gekommen. Die Strategie brauchen wir von Gott. Das Hören auf Gott, wie wichtig ist das? Der Apostel Paulus, der ja immer unterwegs war und hierhin und dorthin, auch er hat gehört, wo Gott ihn haben möchte. Was ist dein Plan, Gott? Wo möchtest du, dass ich hingehe? Zeig mir deine Wege, Gott. Gott ließ Mose seine Wege wissen und die Kinder Israels sein Tun. Gott lässt heute uns seine Wege wissen. Frag ihn doch danach. Frag ihn. Hab eine lebendige Beziehung zu Gott, eine persönliche Beziehung, eine ehrliche Beziehung zu Gott, wie der David in seinen Psalmen. Frag ihn einfach. Manchmal habe ich Gott auch gefragt, wenn ich was überhaupt nicht verstanden habe. Wenn ich mit was nicht einverstanden war, habe ich sogar auch ihm gesagt. Und er hat immer eine Antwort gehabt übrigens. Und Mose, Jesus ist auf das Fest gegangen und der Apostel Paulus in Kapitel 16 in der Apostelgeschichte, der sagt, der durchzieht verschiedene Länder und predigt das Evangelium. Und dann wollen sie in Kapitel 16, Vers 6. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Ach was, soll Asien das Wort nicht hören? Doch, aber nicht jetzt. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Und der Geist Jesus erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorbeigezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir, sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen hat, habe ihnen das Evangelium zu verkündigen. In der Nacht sieht der fragende Paulus einen Traum. Von einem Mann aus Mazedonien hat er ihn an der Stimme erkannt, am Akzent oder an der Kleidung oder hat es im Geiste verstanden, dass das ein mazedonischer Mann ist, der gesagt, zu uns komm rüber. Und am Morgen kommt das Team zusammen und dann heißt es, wir haben zusammen als Team verstanden, wir müssen nach Mazedonien gehen, nach Europa, um das Evangelium dort zu verkündigen. Und in Mazedonien war alles vorbereitet, da war die Lydia. Die wollte das Evangelium hören, die hat Jesus in ihr Herz aufgenommen und dann wurde eine Gemeinde gegründet. Dann ging es weiter nach Athen, Korinth und ganz Südgriechenland ist erreicht worden mit dem Evangelium. Gott hat gerufen, Gott hat gesagt, jetzt dorthin, wo Gott dich haben will. Ich möchte dir einfach richtig Mut machen, dass du in allen Entscheidungen den Herrn fragst. Bevor du Entscheidungen triffst in deinem Leben, irgendwelche Entscheidungen in Bezug auf deine Familie, in Bezug auf die Arbeit, in Bezug auf die Gesundheit, in Bezug auf deine Berufung und deinen Dienst für Jesus, dass du den Herrn fragst, dass du dich nicht treiben lässt. Und schaut hier, der Paulus, der hat nicht alleine diese Entscheidung getroffen. Der hat morgens, als er aufgestanden ist, dann hat er sein Team zusammengerufen und sie haben gemeinsam diese Entscheidung getroffen. Wichtige Entscheidungen treffen wir auch im Team. Da fragen wir auch reife Geschwister, was denkst du, was denkst du? Und das ist total gut, dass man auch mal fragen kann. Hey, was denkst du, soll ich das machen? Ist das gut? Ich mache das ganz oft, dass ich Leute frage. Und dann gibt es nochmal eine Bestätigung zu dem, was ich innerlich von Jesus höre. Wir sind also nicht diese abgehobenen Charismatiker, die alles dann im Geist empfangen und dann alles machen, sondern wir sind richtig bodenständig. Wir bekommen die Bestätigungen. Ich möchte dir Mut machen heute Morgen und das soll der Inhalt und auch das Ende meiner Predigt sein, dass du Gott fragst, dass du Gott fragst. Gott redet im Geist. Wenn du betest, auf einmal hast du eine Antwort innen drin. Auf einmal weißt du es. Und Gott redet sehr stark durch die Bibel. Wenn der Geist in dir und die Bibel, die du jeden Tag liest, wenn das eine Sprache spricht und dann die Umstände dazukommen und dann erfahrene Geschwister dasselbe sagen, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Pfad. Dann kannst du mit Sicherheit auch Dinge tun, die man normalerweise nicht tut, wie wir es an der Bibelschule getan haben. Ich weiß, das ist ein sehr riskantes Zeugnis, wenn man das in Deutschland erzählt. Man macht das nicht. Aber wir haben es empfunden, wir haben es bekommen und wir durften eine neue Generation von Missionaren vorbereiten, die irgendwann mal gehen werden, wenn diese Geschichte hier zu Ende ist. Wir müssen Dinge bekommen und Gott steht zu seinem Wort trockenen Fußes. sind wir durchgegangen. Du wirst trockenen Fußes durchgehen. Glaube an Jesus, vertraue ihm, höre auf seine Stimme. Seine Schafe hören seine Stimme. Gott segne dich. Amen. Lass uns doch zusammen noch beten. Ich möchte dir Mut machen, dass du an dem Platz, wo du bist, dass du selber mit Jesus redest. Dass du in deinem Innern ein Zwiegespräch, ein ehrliches Zwiegespräch mit Jesus suchst. Vielleicht möchtest du ihm eine Frage stellen. Er ist ein Gott, der antwortet auf Fragen. Das finde ich so gut. Was soll ich denn in dieser Situation machen? Und du bekommst Sicherheit und du zweifelst nicht und du wirst feststehen. Lieber Jesus, du kennst die Fragen unseres Lebens. Du kennst die großen Fragen und die kleinen Fragen. Du kennst die Fragen, warum und wie weiter und was soll ich machen? In welche Richtung soll ich gehen? Du kennst die Fragen in der Familie, Herr. Jesus, du kennst die Fragen mit unseren Kindern und unsere persönlichen Fragen. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Du kennst die Frage mit unserer Berufung und unserem Dienst. Jesus, Jesus, wir kommen zu dir und wir stellen dir jetzt, da wo wir sind, die Frage, die wir haben. Und wir bitten dich, dass du antwortest. Wir bitten dich, dass du dich durch den Geist, durch deinen Heiligen Geist, über den wir gesungen haben, dass du eine Antwort ins Herz hineinlegst und dass du durch dein festes Wort diese Antwort bestätigst. Vater, ich bitte dich, dass du Antworten gibst, Herr. Ich bitte dich, segne die Gemeinde, Herr. Herr, dass sie feste und sichere Schritte geht, ohne Furcht, mit großer Gewissheit und Sicherheit. Jesus, segne das AVC hier, wo wir uns versammeln, dass mit festen Schritten vorangegangen wird, weil es von dir gehört worden ist, Herr. Und segne jeden Einzelnen von uns, jede Dienstgruppe innerhalb der Gemeinde, dass sie von dir empfangen, Herr, und hören. Und dass sie feste Schritte tun, uns persönlich, jeden Einzelnen. Jesus, wenn du rufst in deinen Dienst, ich bitte dich, dass du redest, dass du ins Herz hineinredest. Gib du deine Antworten. Du bist der lebendige Gott. Ich möchte dich auch preisen, Herr, für das, was du in Russland getan hast, in diesem Jahr an der Bibelschule. Ich danke dir, dass alle trockenen Fußes durchgekommen sind, Herr. Herr, ich danke dir, dass ich selber gesund bin. Du bist ein starker Gott. Du bist wunderbar. Du bist treu. Wir sind sicher und fest in dir. Und wir werden nicht wanken. Wir preisen deinen Namen, Jesus Christus. Dir sei alle Ehre. Amen.